Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Also, ich bin Eduard Keller, die meisten nennen mich Ede, und ich bin Teil des Leitungskreises dieser Gemeinde hier, und ich arbeite in Berlin an der Oberschule als Lehrer, und in meiner Freizeit bereite ich eben den Unterricht vor. Hobbys habe ich deswegen keine mehr. Ja, kleiner Scherz am Anfang zum Testen des Mikros, funktioniert alles perfekt. Ich freue mich, euch zu sehen, es ist richtig schön, hier zu sein, und wir nähern uns tatsächlich dem Ende der Thessalonicher Reihe. Wir haben heute, beginnen wir mit dem letzten Kapitel, Kapitel 5. Und ich glaube, es sind jetzt mit heute noch 4 Predigten insgesamt, die noch kommen werden. Und dann haben wir es geschafft. Richtig gut. Und mein Text heute, den ich mit euch durchgehen möchte, besprechen möchte, hängt ganz eng mit dem Text von letzter Woche zusammen. Und insbesondere auch mit dem Text für nächste Woche. Und ich möchte deshalb jetzt erstmal einen kurzen Rückblick machen, nur auf den letzten Sonntag, worum es darum ging. In dem Text ging es darum, dass die Thessalonicher in einer nahen Erwartung lebten, dass Jesus wiederkommen wird. Und blöderweise sind in den letzten Jahren bei den Thessalonichern ein paar ältere Geschwister gestorben, und die Frage kam auf, wenn Jesus wiederkommt, was passiert denn jetzt mit denen eigentlich? Die sind doch da nicht in seinem Reich dabei, oder wie sieht es aus? Und Paulus schreibt ihnen in dem Brief eine Antwort auf diese Frage und sagt, hey, macht euch keine Sorgen. Ermutigt euch vielmehr, ermutigt euch immer wieder dadurch, weil ihr eines Tages gemeinsam mit den anderen Geschwistern, die schon verstorben sind, beim Herrn Jesus sein werdet. Und das ist die Vorgeschichte von meinem Kapitel. Und wir steigen jetzt direkt in den Text ein. Und ihr könnt gern vorne mitlesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 3, ganz kurzer Text. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf, und zwar, dieser Text ist eine absolute Ermutigung. Gib mir 20 Minuten, um das zu erklären und also warum ich diese Behauptung aufstelle. Starten wir mal mit dem Vers 1. Was aber Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Paulus meint damit, geht er auf den Vers 2 ein, er spricht über einen Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommen wird. Und er bezieht sich da auf den Tag des Herrn. Ja, und er verwendet mit diesem Ausdruck Zeiten und Zeitpunkten ein Stilmittel, ein sprachliches Bild, womit er aussagen möchte, ey Leute, wir können dazu darüber nichts aussagen. Wir wissen nicht, in welchem Jahr, kennen den Tag nicht, wir wissen nicht, welche Uhrzeit. Keiner kann sagen, wann das passieren wird. Keiner kann es wissen. Und dann schreibt er dahinterher, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Also, entweder hat es Paulus dir schon mal erklärt und sagt, ihr braucht es nicht wissen, ich habe es euch ja schon erklärt. Oder er sagt einfach, wenn keiner eine Ahnung hat, wann das sein wird, dann ist es auch egal. Das heißt, brauch ich nicht schreiben. So. Denn, Vers 2, jetzt kommt die Begründung, ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt möchte ich in den nächsten Minuten 2 Dinge genauer erklären. Einmal beschreibt Paulus den Tag des Herrn, und er beschreibt das Kommen des Herrn wie ein Dieb in der Nacht. Und diese beiden Ausdrücke schaue ich mir jetzt mal mit euch genauer an. Einmal Tag des Herrn und Dieb in der Nacht. Zum Tag des Herrn. Der Begriff Tag des Herrn ist wörtlich übersetzt, heißt der Tag Jahwes, also der Name des Gottes. Und das ist ein Konzept aus dem Alten Testament, was schon viele Jahrhunderte existiert hat. Und es bezeichnet immer einen Zeitpunkt oder einen Tag, wo Gott eingreift, wo Gott richtet oder wo Gott jemanden rettet. Und die Propheten der Bibel beziehen sich eben genau auf solche historischen Ereignisse, wo Gott in die Geschichte von Völkern eingreift. Das bedeutet, dass Gott ganz bewusst historische Ereignisse verwendet, um zu richten oder eben auch zu retten. Und ich habe euch da ein Beispiel mitgebracht aus Jeremia 46, Vers 10. Da prophezeit Jeremia über Ägypten, die sich gegen die Babylonier auflehnen, gegen die Herrschaft Nebukadnezars. Und da schreibt er: Aber dieser Tag gehört dem Herrn der Heerscharen, ein Tag der Rache, sich zu rächen an seinen Gegnern. Fressen wird das Schwert und sich sättigen und sich satt trinken an ihrem Blut, denn der Herr der Heerscharen, hat ein Schlachtopfer im Land des Nordens am Strom Euphrat bereitet. Jeremia sagt hier aus, es wird ein Tag kommen, wo er mit ganz deutlicher und sehr bildhaften Ausdrücken seinen Zuhörern und auch uns als, als Lesern auch jetzt vor Augen malt, was da passieren wird. Er schreibt, das Schwert wird fressen und sich satt trinken am Blut der Ägypter. Also das bedeutet, es gibt einen Krieg zwischen zwei Völkern, zwischen Ägypten und Babylon, und die Ägypter werden verlieren. Und Jeremia bringt in einem anderen Buch, in den Klageliedern, ein weiteres Beispiel, aber diesmal ist es das Volk Juda und Jerusalem, die jetzt auch den Babyloniern zum Opfer fallen. Die Babylonier haben die Stadt eingenommen und Jeremia beklagt in diesem Text die Opfer und die Zerstörung des Landes und die Wegführung des Volkes. Und da steht: Am Boden auf den Straßen liegen Kind und Greis. Meine Jungfrauen und meine jungen Männer sind durchs Schwert gefallen. Erschlagen hast du sie am Tag deines Zornes, abgeschlachtet ohne Mitleid. Meine Schrecknisse hast du von allen Seiten herbeigerufen wie zu einem Festtag. Und am Tag des Zornes des Herrn gab es keinen Entkommenen und Entronnenen, die ich liebevoll gepflegt und großgezogen habe. Mein Feind hat sie vertilgt. Jeremia schreibt das aus der Perspektive der Stadt Jerusalem. Also Jerusalem wurde zerstört und die Bewohner wurden getötet und weggeführt. Und in beiden Fällen, Jeremia beschreibt einmal die Ägypter, was sie für ein Los ereilt, und das Volk Juda. Und es sind beides historische Ereignisse, die es tatsächlich gegeben hat, wo Gott Völker verwendet, um Gericht zu üben. Wo er sagt: An der Stelle wird das Volk vernichtet werden. Und er verwendet verschiedene Möglichkeiten. Es müssen nicht nur Kriege sein, es müssen nicht nur solche brutalen Sachen sein, es können auch politische Sachen sein, Entscheidungen, es können auch Naturkatastrophen sein. Und das Volk Israel war historisch betrachtet immer wieder in diese politischen Dinge verwickelt, war immer wieder aufgrund ihrer geografischen Lage auch in das Zentrum dieser aufeinanderstoßenden Völker, gerade die Babylonier und Ägypten oder Griechen und Römer später auch, immer wieder drin verwickelt und kam immer wieder in Bedrängnis. Und aus diesem Grund hat sich das Volk immer wieder den Tag des Herrn herbeigewünscht, weil sie sich danach gesehnt haben, endlich von diesen anderen Völkern befreit zu werden, dass die nicht mehr da sind und sie einfach ihre Ruhe haben sozusagen. Und deshalb hat das Volk Israel häufig den Tag des Herrn als ein schönes, ein glücksbringendes Ereignis erwartet, weil eben Gott Strafgericht bringt über die Nachbarvölker und sie eben dann frei werden. Aber wenn man die Propheten genau liest, dann stellt man fest, da wird ein ganz anderes Bild vom Tag des Herrn vermittelt. Dieser Tag des Herrn wird von den Propheten immer wieder als Gericht gepredigt. Und da ist nichts Gutes dabei. Zum Beispiel in Zephania 1, Vers 14 bis 18 schreibt der Prophet über das Volk Israel: Nahe ist der große Tag des Herrn, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter, da schreit selbst der Held. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag, ein Tag der Not und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Horns und des Kampfgeschreis gegen die befestigten Städte und gegen die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen, sodass sie einhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihre Eingeweide wie Kot. Und auch ihr Silber und auch ihr Gold wird sie nicht retten können am Tag des Grimms des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Denn Vernichtung, ja Entsetzen wird er wirken bei allen Bewohnern der Erde. Zephania ist ein Prophet von Gott, der eine Botschaft von Gott empfängt und dem Volk im Prinzip Folgendes sagen muss. Also erstmal, Leute, denkt dran, der Tag des Herrn kommt bald und es dauert nicht mehr lang, bis er da ist. Und wenn es soweit ist, dann ist das definitiv kein Freudentag, sondern es ist ein Tag des Grimms, ein Tag der Not, der Verwüstung, der Dunkelheit und voller Kampfgeschrei. Und wieder redet Gott ganz eindeutig, zwar in Bildern, aber diese Bilder sind eindeutig gefüllt mit brutalster Gewalt und Vernichtung, die auf das Volk Israels warten. Aber wie kann das denn sein, dass der Gott, der sich das Volk Israel extra auserwählt hat, dass er das Gericht über sein eigenes Volk bringen möchte? Da kann man natürlich auch wieder sagen, schau mal in die Propheten rein. Und in den Propheten sagt Amos zum Beispiel in Amos 5, Vers 18, wehe denen, die den Tag des Herrn herbei wünschen. Wozu soll er denn ein Tag des Herrn sein? Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Also das Volk hat das Problem, dass sie sich den Tag des Herrn herbei wünschen. Gott soll eingreifen, aber Gott sagt immer wieder, Moment mal, ich werde euch da nicht beistehen, sondern das ist ein Gericht für euch. Und ein paar Kapitel weiter schreibt Amos, warum das passiert. Er schreibt, hört dies, die ihr den Armen tretet und darauf aus seid, die Elenden im Land zu vernichten. Und sagt, wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, um das Epha zu verkleinern und den Schekel zu vergrößern und die Waage zum Betrug zu fälschen, um die Geringen für Geld und den Armen wegen eines Paares Schuhe zu kaufen und damit wir den Abfall des Korns verkaufen. Bisschen kompliziert. Einfach erklärt bedeutet das, das Volk behandelt seine eigenen Mitbürger und Mitmenschen ungerecht. Die Menschen sind geldgierig, sie betrügen, indem sie das Epha, also das ist so ein Volumenmaß wie ein Liter zum Beispiel, kleiner machen und für weniger Ware mehr Geld verlangen. Also sie sind geldgierig, sie betrügen, um Reichtum zu erlangen, sie gehen mit den Armen und mit den Kleinen und mit den Schwachen schlecht um und deshalb schickt Gott Gericht. Ein zweiter Grund ist Götzendienst oder falscher Gottesdienst. Und da schreibt Amos auch in dem Kapitel 5, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen, kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Habt ihr mir 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht, Haus Israel? Und habt ihr den Sigut, euren König, und Kijun getragen, eure Götzenbilder, den Stern eurer Götter, die ihr euch gemacht habt? So werde ich euch bis über Damaskus hinaus gefangen wegführen, spricht der Herr. Gott, der Herrscher, ist sein Name. Was Amos hier anprangert, ist, dass das Volk religiöse Feste feiert, die von Gott angeordnet worden sind. Und zwar genauso, wie sie es machen sollen, so machen sie es auch. Das Problem ist aber nur, Gott sagt, ich bin der einzige Gott in deinem Leben. Und sie haben hier den Sigut und den Kijun, das sind zwei weitere Götter, noch dazugenommen, weil sie meinten, hey, ist ja kein Problem. Wenn es drei sind, ist sowieso eine runde Zahl, passt. Und ihr Gottesdienst hat keine Substanz mehr. Der wird einfach nur noch gemacht, weil er Gottesdienst halt ist und weil es Kultur ist und es ist pure Heuchelei. Und zusätzlich gehen sie noch schlecht mit ihren Mitmenschen um. Aus diesem Grund sagt Gott, eure Gebete, euren Gottesdienst akzeptiere ich nicht mehr. Ich werde euch stattdessen Gericht schicken. Also die positiven Erwartungen des Volkes stimmen also überhaupt nicht mit dem überein, was Gott für sein Volk vorgesehen hat. Und wo er sagt, der Tag des Herrn ist kein positives Ding für euch, es ist ein Gerichtstag für euch selbst. Und dieser Tag des Herrn im Alten Testament wird hier aufgegriffen und der wird auch ins Neue Testament übertragen. Und Paulus macht das genauso. Und Paulus steht in der Apostelgeschichte 17, ist Paulus noch in Athen und predigt auf dem Areopag und redet zu ungläubigen Griechen und sagt dort: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also er sagt den Heiden, den Griechen auf dem Areopag, auf dem Marktplatz oder auf diesem Platz, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, wo er Gericht üben wird. Das bedeutet, dass Paulus an der Stelle ein Stück weit Jesus zitiert. Weil Jesus sagt genau das Gleiche. Er sagt, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Jesus sagt genau das, was Paulus kurze Zeit später in Athen auch predigt. Er sagt, ich werde wiederkommen und ich werde alle Menschen, alle Heiden versammeln und ich werde sie dann trennen in zwei verschiedene Gruppen. Und Paulus meint das ganz ernst hier, dass er sagt, Leute, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, dann wird das kein Freudentag für euch werden. Also der Tag des Herrn ist nicht nur so ein Ereignis, was so vergangene historische Ereignisse mit Gottes Plan verbindet und so ein bisschen im Nachhinein zugedichtet wird, sondern es ist absolut aktuell. Paulus bezieht das auf seine Zeit und wir können es auf unsere Zeit auch übertragen. Und wir wissen zwar nicht, wann dieser Tag kommt, aber wir wissen, dass dieser Tag irgendwann da sein wird. Jetzt haben wir uns sehr lange Zeit mit dem Tag des Herrn beschäftigt. Ich lasse es dabei und ich gehe mal weiter zu dem Punkt wie ein Dieb in der Nacht. Was bedeutet das? Eigentlich ist es relativ einfach zu verstehen, weil Paulus eben das so schön präsentiert. Er sagt, also ein Dieb, der kündigt sich ja nicht zwei Wochen vorher an und schreibt dir eine Mail und kommt dann mit Pauken und Trompeten an deine Haustür, klingelt und bittet dich dann, dass du ihm gerne dein ganzes Zeug übergibst, freundlich, ne? Nein, der Dieb kommt unbemerkt und leise, meistens nachts oder wenn man nicht zu Hause ist, vielleicht sogar, wenn man unachtsam ist, weil man vielleicht die Kellertür nicht abgeschlossen hat oder die Garage oder die Haustür oder was auch immer, ne? Und genau das greift Paulus auf und sagt, es wird plötzlich passieren, unerwartet. Und er zitiert wieder Jesus, der eben genau davon spricht, der sagt, von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Jesus sagt hier, wenn du ein Haus hast und du weißt, ein Dieb kommt, dann wirst du auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen, wenn du schlau bist, dass das nicht passiert, dass er nicht reinkommt. Und ich hatte zum Beispiel in meiner Ausbildungszeit ein Fahrrad gehabt, mit dem ich zum Bahnhof gefahren bin. Das habe ich da angeschlossen, abgestellt und bin mit dem Zug nach Leipzig reingefahren, um eben zu meiner Ausbildungsstelle zu kommen. Und irgendwann, das ging so ein halbes Jahr, bin ich dann eines Tages von der Schule nach Hause, wollte ich nach Hause fahren, komme am Bahnhof an, Fahrrad weg. So, ne? Und das auf dem Dorf, ja. Hätte ich an dem Tag vorher gewusst, dass mein Fahrrad geklaut werden würde, dann hätte ich es nicht dort abgestellt. Oder ich wäre zum Bahnhof gelaufen. Oder ich hätte es mitgenommen. Aber habe ich nun mal nicht und musste seitdem zu Fuß gehen, ne? So ist es halt. Zurück zu Jesus. Jesus sagt, keiner weiß, wann dieser Tag kommen wird. Keiner weiß, wann es passieren wird, außer Gott, der Vater allein. Und zweitens, es wird unerwartet und plötzlich kommen. Und interessant ist, wenn man ein paar Verse weiterliest, dann spricht Jesus darüber, wie die Menschen sich in dieser Zeit verhalten werden, wenn es passieren soll. Und da steht in Matthäus 24, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also die Leute haben gefeiert, die haben geheiratet, die haben sich gut gehen lassen und plötzlich war das Wasser da. Und keiner hat auf Noah gehört, keiner hat ihn bei seinem Schiffbau unterstützt, keiner hat ihn ernst genommen. Und irgendwie kommt es mir so vor, als ob die Menschheit sich nicht wirklich verändert hat. Weil genauso wie damals vor der Flut wird es auch wieder passieren. Ne? Jesus sagt, die Menschen leben ihr Leben, ne? Sie schauen sich YouTube-Videos an, sie gehen arbeiten, sie fahren in den Urlaub und plötzlich ist Jesus da. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Paulus spricht ja auch von einem plötzlichen Verderben. Mit einem Mal ist es da. Es wird einfach über die Menschen hereinbrechen, weil sie nicht vorbereitet sind. Und das verdeutlicht er mit dem Bild der Wehen am Ende einer Schwangerschaft. Man kann ja eine Schwangerschaft zum Teil planen. Ja, man kann so Babyklamotten einkaufen, man kann so Windeln kaufen und so weiter. Du kannst dich so auf den voraussichtlichen Geburtstermin so ein bisschen einstellen, wo man sagen kann, ja okay, ungefähr dann wird das Kind kommen. Aber du kannst nicht sagen, so, ich habe jetzt alles abgeklärt, die nächsten 4 Wochen geht alles klar, jetzt habe ich Zeit, Kind, komm bitte jetzt. Das funktioniert halt nicht. Die Wehen setzen eben dann ein, wenn sie einsetzen. Also du kannst auch nicht sagen, also das Kind möchte ich schon haben, aber auf die Wehen würde ich gern verzichten. So, das geht nicht. Du brauchst die Wehen, um das Kind zu gebären. Und wenn du schwanger bist, dann sind diese Wehen ein Stück weit auch unausweichlich. Und genauso ist es mit dem Verderben, das über die Menschen kommen wird. Es wird kommen. Und niemand wird entkommen. Wir haben jetzt ganz viel zum Tag des Herrn gehört und wir haben etwas über diesen Ausspruch wie ein Dieb in der Nacht gehört. Der Tag wird plötzlich da sein und die Menschen werden überrollt sein. Aber warum schreibt Paulus den Thessalonichern diese 3 Verse? Warum schreibt er ihnen das so? Und dann noch mit meiner Behauptung als Ermutigung. Er schreibt es ihnen definitiv nicht, um ihnen Angst zu machen. Aber wie kann man denn jemanden ermutigen, wenn er gerade eben noch geschrieben hat, Leute, es wird das Chaos losbrechen und ihr werdet es nicht erwarten, es wird das pure Verderben sein, also freut euch. Das passt doch gar nicht. Wir schauen mal 2, 3 Verse in Kapitel 4 an, die davor stehen. Da steht, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist der Text von letzter Woche, von letzten Sonntag. Paulus schreibt den, Jesus wird wiederkommen und wenn er wiederkommt, dann werden die verstorbenen Älteren, von denen ich am Anfang der Predigt gesprochen habe, die werden wieder auferstehen und wir werden, wir Lebenden, gemeinsam mit den verstorbenen Gläubigen bei Jesus sein. Für immer in alle Ewigkeit. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt, es ist eine Ermutigung. Wir werden beim Herrn sein. Und das ist für Paulus der Schlüssel zur Freude. Sie sind endlich und für alle Zeit da. Egal, was am Tag des Herrn passieren mag, sie sollen sich darüber freuen. Was hat das jetzt mit uns zu tun, ganz konkret? Und ich möchte euch da ein kleines Zeugnis geben. Warum glaube ich an Jesus? Ich glaube an Jesus, weil ich weiß, dass in mir drin nichts Gutes ist und ich einen Retter brauche, der mich von meiner Sünde befreit. Ich kann zwar mein Verhalten ein bisschen ändern, den anderen Menschen gegenüber. Ich kann ein bisschen netter sein, aber meine innersten, finsteren Gedanken, die kann ich nicht verändern. Die sind einfach da. Und mein tiefstes Wesen mit meinen finstersten Gedanken spielen, die in mir hochkommen, oder das, was ich dem anderen am liebsten mal so richtig ins Gesicht sagen würde, das nehme ich immer mit, egal wo ich bin. Ich kann dem nicht entkommen. und ich kann mich anstrengen und ich kann mich bemühen, die Dinge nicht zu sagen, die ich am liebsten sagen will, aber ich kann mich davon nicht befreien. Aber Jesus kann es und er tut es. Und in Jesus habe ich genau das gefunden, wonach sich mein Innerstes sehnt, nämlich nach Erlösung von diesen bösen Gedanken, von diesen schlechten Taten, von schlechten Gewohnheiten. Und manche Dinge brauchen ein bisschen mehr Zeit, bis sie sich verändern, bis sie zum Positiven in die richtige Richtung gehen, aber es geht in die richtige Richtung. Und die Bibel sagt deutlich, das haben wir heute auch schon mehrfach gehört, eines Tages wird Jesus kommen und ich und du, wir alle werden vor ihm stehen und wir müssen Rechenschaft abgeben für unser Leben. Und Jesus wird dann aussortieren. Das sagt er selbst. Wer zu ihm gehört, kommt darüber. Und wer nicht dazu gehört, geht eben auf die Seite. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird mein Gläubigsein nichts an der Schwere des Gerichts ändern können. Der Tag des Herrn wird und bleibt ein schrecklicher Tag. Das sagt Jesus selbst. Aber ich darf mich freuen, dass ich zu Jesus gehöre. Und ich darf mich freuen, weil ich nicht ins Gericht kommen werde, weil ich zu ihm gehöre. Weil ich mich habe retten lassen und weil ich zu Jesus gehöre, jetzt schon. Und wenn du auch sagen kannst, ich gehöre zu Jesus, ich folge ihm nach, dann darfst du dich freuen. Wird das Gericht kommen und schrecklich werden? Ja, das wird es. Aber du gehörst zu Jesus. Und deshalb ist der Text so ermutigend. Ja? Aber ist nicht Jesus der Richter? Ja, das wird er sein. Keine Frage. Wenn es soweit ist, wird er das sein. Jetzt ist er aber noch Retter. Und noch kannst du dem Gericht entkommen. Was kannst du tun, wenn du noch kein Ja zu Jesus gefunden hast? Oder wenn du dir vielleicht nicht ganz sicher bist, ob du wirklich dazugehörst? Lass mich nochmal Paulus Rede auf dem Areopag zitieren. Er sagt da, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Die Bibel gibt die ganz klare Anweisung, tu Buße. Das heißt, dass du einfach mal in deinem Leben innehältst, dir dein Leben vor Augen führst und einfach mal überlegst, wo bin ich anderen gegenüber unfair? Oder wo belüge ich mich, wo belüge ich andere? Oder wo hat Jesus in meinem Leben vielleicht keinen Platz? Hat er überhaupt einen Platz? Und wenn du feststellst, huch, diese Dinge treffen zu, dann stopp, hör auf damit. Hör auf, diesen Weg weiterzugehen, dreh um und geh zu Jesus. Hör auf mit dem Leben, was du bisher geführt hast, wende dich an Jesus, bitte ihn in dein Leben zu kommen und dein Herr zu werden. Das bedeutet es, Buße zu tun. In 2. Petrus 3, Vers 9 schreibt Petrus von einem Versprechen, was Jesus gegeben hat bezüglich seiner Wiederkunft. Er sagt dort, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig oder geduldig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also Jesus verzögert sein Wiederkommen nicht. Er möchte uns vielmehr die Chance geben. Er möchte dir ganz persönlich die Chance geben zu sagen, ich kehre um und ich will nicht verloren gehen. Das bedeutet, wir können gerettet werden. Es geht. Es ist möglich. Und das finde ich so genial an Gott, dass er das uns ermöglicht. Ein Gott, der Rettung ermöglicht. Wir müssen uns bloß dafür entscheiden. Wir müssen nur Ja sagen. Und das ist genau das Evangelium. Du hast die gute Nachricht da. Gott will dich retten. Warum eigentlich? Warum will er dich retten? Naja, weil es auch eine schlechte Nachricht gibt. Und die schlechte Nachricht lautet, es wird der Tag des Herrn kommen und er wird furchtbar sein. Aber sobald wir Kinder Gottes sind, sobald wir zu Jesus gehören, dann trifft uns das Gericht nicht mehr, weil Jesus am Kreuz dieses Gericht in voller Härte abbekommen hat. Und zwar so hart, dass sich Gott der Vater von Gott dem Sohn abwenden musste und sich getrennt hat von ihm. Und stattdessen dürfen wir voller freudiger Erwartung diesen Tag erwarten. Wir dürfen darauf hoffen, wann immer er auch kommen mag. Wir dürfen bereit sein. Wir dürfen uns darauf freuen. Du gehörst noch nicht zu Jesus? Dann denk dran, dass der Tag des Herrn kommen wird. Und tu Buße. Wende dich an Jesus. Bitte ihn um Rettung und er wird dich retten. Du gehörst zu Jesus? dann denk daran, dass der Tag des Herrn kommen wird und freu dich, dass du zu ihm gehörst. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.